Der Herr ist auferstanden. Amen. Das ist die Wahrheit. Also der Kontext in dieser Gemeinde, der Herr ist auferstanden, erwartet man doch, oder? Das glaubt man. Das ist irgendwo so eine Kernaussage, worüber man fast schon gar nicht mehr sprechen muss. Das ist Basis, Basiswissen. Jesus wurde von Gott am dritten Tag aus dem Grab auferweckt. Ja, aber wie schaut's denn eigentlich vor unseren Kirchenmauern aus? Ich habe diese Tage, das möchte ich mit euch mal ein bisschen teilen, ich habe diese Tage mal so eine INSA-Umfrage, vielleicht kennt ihr eine, die INSA, und die machen normalerweise die Sonntagsfrage, Wahlprognosen und sowas. Und was machen sie jetzt kurz vor Ostern natürlich? Haben sie eine Frage mal so an die deutschen Einwohner gestellt? Glauben sie an einen Tod? Völlig daneben. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? So richtig. Ein Leben nach dem Tod. Und wenn ihr das mal einspielt hier, es sind ganz verschiedene Diagramme, aber wir sehen hier in Deutschland, glaubt man überhaupt nicht, die Mehrheit, zumindest die Hälfte, 10% wissen's gar nicht, ob sie es glauben oder nicht. Aber die Mehrheit sagt eher nein. Also nach dem Tod ist alles aus. Es war auch eine Unterscheidung zwischen Männern und Frauen. Also die Frauen sind einfach gläubiger. Kann man machen, was will. Wir werden es auch gleich in der Geschichte sehen, wo sie zum Grab kommen. Man muss sagen, die Frauen, irgendwas haben sie, dass sie einfach gläubiger sind. Gott sei Dank. Amen. Männer bei dieser Umfrage waren ein Drittel, zwei Drittel haben wir echt tatsächlich gesagt, nach dem Tod ist alles aus. Zwei Drittel, das ist schon ganz schön heftig. Noch was, und zwar eine andere Grafik war, dass bei den Deutschen es so ist, je älter sie werden, umso ungläubiger werden sie. Zu meinen Zeiten war es genau umgekehrt. Zu meinen Zeiten war die Jugend die Ungläubigen und die Älteren waren, da ging's nach oben. Jetzt ist es komplett umgekehrt. Komplett. Und könnt ihr euch erinnern, dass Marco Benkert zu uns gesagt hat, geht raus und sprecht mit den jungen Leuten. Und es ist tatsächlich, die jungen Leute sind in unserer Zeit viel empfänglicher für geistliche Themen, als das zum Beispiel zu meiner Zeit war. Oder wie die Alten. Und wenn ihr deprimiert von eurer Evangelisationsreise zurückkommen wollt, dann sprecht mit den Älteren. Dann seid ihr ganz sicher, dass ihr meistens gegen Betonwände klopft, ja, rennt. Aber wenn ihr Erfolg haben wollt, dann sprecht mit den jungen Leuten. Und die Grafik, die ist wirklich, ich hätte sie vielleicht doch rausziehen sollen. Also das ist wirklich, es geht so runter mit dem Glauben bei je älter sie werden und so genau umgekehrt, je jünger sie werden, umso mehr sind sie empfänglich, auch für Glauben. Und so mehr glauben sie auch, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. So, jetzt kommt aber, warum ich das jetzt eigentlich alles gemacht habe, was mich tatsächlich schockiert hat. Und zwar, jetzt wurden mal verschiedene Konfessionen, christliche Konfessionen abgefragt, und dazu noch Religionen. Wenn wir das hier mal sehen, ich weiß nicht, wie weit ihr es hinten noch lesen könnt. Also, dass die Konfessionslosen zu drei Viertel sagen, okay, es gibt kein Leben nach dem Tod, verstehe ich ja irgendwo. Man tritt ja auch nicht umsonst aus, aber es ist schon dramatisch. Die haben tatsächlich mal evangelisch-freikirchlich rausgenommen. Das hat mich ja das schon gewundert, weil normal steht immer katholisch-evangelisch. Aber dieses Mal evangelisch-freikirchlich. Seht ihr da eine Zahl? 30% und 5% wissen es nicht? 30%, die in evangelisch-freikirchlichen Gemeinden gehen, sagen, nach dem Tod gibt's nichts mehr. Das fand ich dramatisch. Da dachte ich mir, wow. Das sind, zumal wir uns ja dazu zählen, ja. Also ich will davon ausgehen, dass wir hier keine 30% zusammenkriegen. Ich bin voll überzeugt davon. Aber ich meine, der Schnitt ist, sie sind eine recht seriöse Institut und ich denke, dass die das schon im Großen und Ganzen so gemacht haben, dass es passt. Also, es ist Arbeit vor uns. Das darf nicht so sein. Das hat mich echt betroffen gemacht. Also wirklich, dass man sagt, man ist evangelisch. Evangelisch heißt ja, ich glaube ans Evangelium. Was bedeutet denn sonst evangelisch, ja? Evangelisch, freikirchlich. Ich glaube dem Evangelium. Ich glaube, dass Jesus für mich gestorben, dass er auferstanden ist. Ja, dass wir Beziehungen wieder haben zu Gott, unserem Vater, dass wir Kinder Gottes. Was sonst bedeutet es denn, Christ zu sein? Aber wenn das Kern des Evangeliums schon in Zweifel gezogen wird, nicht geglaubt wird. Aber da ist mir eines eingefallen. Zu Paulus Zeiten war das genau so auch. Es war nichts anderes. Es war nichts anderes. Warum schreibt Paulus sonst an die Korinther, 1. Korinther 15, gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Denn sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Es macht keinen Sinn, Christ zu sein und nicht an die Ewigkeit zu glauben und nicht zu glauben an die Auferstehung. Es macht keinen Sinn, dann leb lieber dein Leben, als wenn es das Letzte wäre. Denn du glaubst ja, dass es das Letzte ist. Dann leb's aus, wie es du kannst. Aber ich sag euch, es gibt mehr als dieses Leben. Dieses Leben ist ein kleiner Durchgang. Darf ich um die Brille? Ich möchte euch nämlich jetzt die Ostergeschichte mal vorlesen. Und zwar habe ich den Bericht vom Apostel Johannes genommen, weil Johannes, dachte ich mir, er ist halt wirklich dabei gewesen. Der hat live erlebt, wie es war, wie die Tage waren, was sie durchgemacht haben. Und ich dachte mir, sein Bericht, das ist vielleicht ja das, was so am authentischsten vielleicht rüberkommt. Okay, lass uns mal Johannes lesen, Johannes 20 ab 1. Da heißt es, oh, das tut mir jetzt leid, das hätte heller sein sollen. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab, sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus, zu dem anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus. Dieser andere Jünger war Johannes. Schneller als Petrus und er kam als erster zum Grab. Schaut hinein, sieht die Leinentücher liegen, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach, ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf das Haupt Jesu gelegt war. Nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben zusammengewickelt an einen besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als erster zum Grab gekommen war, sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Die ist da geblieben. Was sie vorhin von den Frauen sagte, ja, dachte ich mir, ja, passt. Die Maria, die anderen gingen wieder heim zu den anderen. Aber Maria, sie blieb draußen, sie hat nochmals erwartet. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und siehe zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu den Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagten, wandte sie sich um und sieh Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was meinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündet den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und was er zu mir gesagt habe. Soweit mal der Text. Und wenn man ganz ehrlich ist, man stößt auf sehr viel Zweifel, Kleinglauben, ja Unglauben, wenn man diese Schrift hier so liest. Es war nicht so, yo, das Grab ist leer, der Herr ist auferstanden, so wie wir das heute so schön gemacht haben. Nee, da war eine völlig andere Stimmung. Die haben sich gesagt, ey, das kann ja gar nicht sein. Obwohl Jesus ihnen gesagt hat, ich werde am dritten Tag aufstehen, das hatten die gewusst. Ist ja nicht so, dass Jesus das alles voll geheim gehalten hat. Nein, er hat gesagt, ich werde auferstehen. Am dritten Tage erwartet mich. Sie gehen zum Grab, da kommt kein einziger, kommt überhaupt auf die Idee, dass das mit dem zu tun hätte, dass Jesus auferstanden ist. Lest das mal, wenn ihr das lest. Die zwei Top-Jünger, ja, Petrus und Johannes, kann man ja nicht anders sagen. Die Jünger, die dann wirklich auch die Leitung der Gemeinde übernommen haben. Was machen die? Die schauen rein, ja, Grab ist leer. Das können sie feststellen. Aber es heißt tatsächlich noch, die Schrift war ihnen nicht offenbart. Es war ihnen verborgen. Es war ihnen tatsächlich verborgen, dass Jesus auferstanden ist. Sie gehen wieder zu den anderen zurück. Kann man sich das vorstellen? Und man muss Maria Magdalena ja in gewisser Weise tatsächlich loben. Die bleibt beim Grab. Die bleibt wenigstens. Die ist nicht zufrieden mit dieser Antwort. Der Herr ist einfach nicht mehr im Grab. Die wollte mehr wissen. Und da sehe ich aber auch, Gott kennt unsere Herzen. Wenn wir aber wo wir dranbleiben und Antwort von ihm haben wollen, er kommt. Es kamen erst zwei Engel, die sagen, ja, was ist los? Warum weinst du? Sie dreht sich um und sieht Jesus und nicht, Halleluja, Jesus, du bist da. Lieber Gärtner, wo hast du Jesus hingetan? Versteht ihr? Sie haben es nicht verstanden. Sie haben Jesus in der Auferstehung, an dem Auferstehungsmorgen hat Jesus keiner erkannt. Das ist auch eine Botschaft von Ostern. Der Herr wurde erstmal wieder gar nicht erkannt, aber so sind wir Menschen. Man kann sich wirklich fragen, kann Gott mit diesen Menschen wirklich anfangen, die ganze Welt umzukrempeln mit dieser Botschaft? Ich meine, das ist die größte Botschaft, die ganze Welt hat. Jesus ist gestorben und auferstanden. Jesus hat die Trennung von Gott endlich aufgehoben. Jesus, er hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Wie ich immer sage, es gibt nicht mehr. Ihr könnt warten auf was ihr wollt, aber es gibt nicht mehr. Und diese große Botschaft wird diesen Leuten hier anvertraut. Wo kein einziger irgendwie auf die Idee kommt, hey, Jesus ist auferstanden. Kann man diesen Menschen wirklich es anvertrauen? Diese Welt mit dem Evangelium zu füllen. Es kommen tatsächlich noch ganz andere Sachen. Bis hin, als Jesus gen Himmel fährt, habe ich auch gestern noch gelesen, da heißt es, und viele zweifelten. Das ist ja Was machen die Jünger zwei? Das sind die Jünger, das sind noch die elf, ja? Wir reden gar nicht von den anderen, wir reden von diesen elf. Als er gen Himmel fährt, zweifelten sie. Aber Jesus, und das ist mir hier auch klar geworden, Jesus, er ist zum Glück nicht so abhängig von uns, wie wir dann immer denken. Und auch, er weiß, wie er uns packt. Jesus weiß, wie er uns auch ansprechen muss. Und das ist mir hier aufgefallen bei Maria. Bei Maria, er ruft seinen Namen. Da erkennt sie ihn. Maria, sie dreht sich um und sagt, Jesus war ja wohl in einer anderen Gestalt, sonst hätte sie ihn ja wohl erkannt. Aber er war wohl in einer anderen Gestalt vor ihm gestanden. Und da wusste er, das ist der Herr. Auch bei Simon Petrus später. Simon Petrus, das ist der Herr. Manche ruft Gott tatsächlich mit Namen. Er ruft dich. Später kommen dann die Emmaus-Jünger. Die ruft Jesus nicht. Sie sahen, als Jesus das Brot brach, da erkannten sie ihn, heißt es. Er brach das Brot, was er tat, an dem Tun, erkannten sie Jesus. Manche werden gerufen, manche sehen an dem, was Jesus tut. Das ist Jesus. Und dann gibt es auch noch diesen sogenannten ungläubigen Thomas. Den Titel haben wir ihm gegeben übrigens. Ja. Also es ist Thomas. Und er hat gesagt, ich glaub's nicht, wenn ich nicht seine Wundmale sehe. Und was macht Jesus? Er kommt hinein und sagt, Thomas, komm her, schau dir meine Wundmale an. Und dann kommen auch noch diese 500, da habe ich mir auch gedacht, wir haben die auf einmal 500 ihn erkannt. Ja, da kam er wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, in seiner alten Gestalt. Und drum erkannten sie ihn sofort. Gott offenbart sich jeden, wie er es braucht. Und Gott redet zu jedem so, wie er es braucht. Das ist eine wunderbare Sache, dass Gott nicht sagt, ja, ich mache das so und wenn du es dann nicht kapierst, dann ist es mir auch egal. Nein, Gott kommt auch zu dir und zu mir und er redet auch so, wie wir es verstehen. Denn jeder versteht es anders. Und jeder hat einen anderen Zugang zu Jesus. Bei manchen wird wirklich der Name gerufen. In 1. Korinther 15, 6, da heißt es, denn danach ist er, also Jesus, gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Also es war eine Riesenversammlung da und Jesus erscheint. Von den meisten, die meisten leben heute noch, aber einige sind in Schlafen. Inzwischen sind sie, denke ich mal, alle in Schlafen. Aber zur damaligen Zeit haben noch einige gelebt. Aber ich denke, wir spielen eine ganz entscheidende Rolle heute, dass Menschen Jesus erkennen. Ich spreche jetzt von uns. Ich spreche jetzt auch von unserer Zeit. Ich spreche von der Zeit, wo wir gehört haben, dass so wenige Menschen glauben. Dieser Botschaft, Jesus lebt. Jesus war nicht irgendein Mensch, der irgendwann mal gestorben ist, sondern Jesus, er war der Sohn Gottes, der aus dem Grab auferstanden ist, der gen Himmel gefahren ist, der zur Rechten Gottes sitzt. Von diesem Jesus reden wir und diesen verkündigen wir. Und ich denke, dass Maria Magdalena nicht ganz zu Unrecht als erste Evangelistin genannt wird. Maria Magdalena geht und dann heißt, kommt ein Wort, verkündigt. Ja, sie ist die erste, die verkündigt, die Jesus verkündigt. Die erste Evangelistin, die verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen und was er zu mir gesagt hat. Und ich glaube, wir stehen an einer Schwelle, auch in unserem Land, auch zur Zeit. Wir stehen an einer Schwelle, wo wir uns entscheiden müssen, wo wir entscheiden müssen, ob wir diese Botschaft, die uns so glücklich macht, die uns so viel gibt im Leben, ob wir die für uns behalten wollen und sagen, ja, ich freue mich, dass ich errettet bin. Ich freue mich, dass ich weiß, wo ich mit meinen Sorgen hinkommen kann. Ich freue mich, dass ich jemand habe, der mir meine Zukunft gestaltet in Ewigkeit. Oder dass wir sagen, ja, ich freue mich über das, was Gott mir gegeben hat. Aber ich weiß, der Vater im Himmel, er freut sich erst, wenn alle seine Kinder zusammen sind. Der Herr kommt erst dann, wenn der Saal, der Hochzeitssaal voll ist. Und ich meine, es gibt eine, die Schau vom Bräutigam und der Braut, das habe ich am Freitag gebracht. Aber es gibt natürlich eine Schau des Vaters. Und der Vater, er möchte, dass all seine Kinder zusammenkommen, dass all seine Kinder gerettet werden. Und drum hat er den höchsten Preis gezahlt, den es gibt. Das war sein Sohn, sein eingeborener Sohn hat er gegeben. Das ist die Schau des Vaters. Aber es ist beides Male, geht es um Liebe, weil der Vater uns so geliebt hat und weil der Sohn uns so geliebt hat. Drum waren sie bereit, das Äußerste zu geben für uns. Aber wir sollten etwas weitergeben. Und das ist diese Botschaft, die Botschaft von Ostern. Jesus lebt. Das sollten wir weitergeben. Wir sollten keine Scheu haben davor. Ja, wir werden Ablehnung erleben. Es wäre nicht fair, hier zu sagen, wir werden nur Jubelstürme ernten. Nein, das stimmt einfach nicht. Auch Jesus hat und die Jünger und die Apostel, sie hatten nicht nur Jubelstürme, aber sie haben Gemeinden gegründet. Sie haben Wunder erlebt. Sie haben Gott erlebt, weil sie das getan haben, was Jesus gesagt hat. Sie haben das Evangelium weitergegeben. Wir haben einen Auftrag. Ich will es jetzt wirklich hier auch etwas abkürzen. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Diese Botschaft, diese frohe Botschaft, es heißt Evangelium, frohe Botschaft. Ich habe es schon so oft gesagt. Wenn Gott uns wie Jeremia die Botschaft gegeben hätte, Jerusalem wird zerstört, alles wird in Trümmern liegen, ihr werdet ins Ausland verschleppt werden. Wenn uns Gott diese Botschaft gegeben hätte, wir müssten auch diese Botschaft predigen. Aber Gott ist mit uns, hat uns eine ganz andere Botschaft gegeben. Sagt dieser Welt, es gibt Erlösung. Sagt dieser Welt, es gibt einen Heiland. Sagt dieser Welt, es gibt einen Gott, der nicht irgendwo hinter den Wolken in der Ferne ist, sondern einen Gott, der mitten unter euch lebt. Sagt ihnen, es gibt jemand, der in deinem Herz wohnen möchte. Es gibt jemand, der dich begleiten will. Es gibt jemand, der deine zukünftige Wohnung baut. Eine Wohnung, ein wunderschönes Haus, eine Wohnung im Himmel. Eine Behausung Gottes. Schöner wie alles, was wir uns vorstellen können. Es gibt etwas, für was es sich rentiert. Seht ihr, Paulus schreibt, wenn das nicht wahr ist mit dieser Auferstehung, wenn tatsächlich nach dem Tod alles aus ist, dann sind die Christen, sagt er, sind die dümmsten aller Dümmen. Aber umgekehrt gilt's genauso. Gibt es eine Auferstehung, dann ist Jesus auferstanden, sind wir die Klügsten aller Klugen. Dann sind wir die, die, ich will es mal ganz platt sagen, den Jackpot geknackt haben. Dann haben wir das bekommen, was Gott haben will für uns, was er uns erworben hat. Dann haben wir schon in diesem Leben Sinn. Dann macht das Leben auf einmal Sinn. Denn alles, was wir tun, was wir reden, was wir sagen, tun wir für den Herrn Jesus Christus. Für alles, was wir tun, bekommen wir Lohn. In Ewigkeit. Nicht nur Lohn hier, der von den Steuern aufgefressen wird, sondern ein Lohn, der bleibt. Gott braucht keine Steuern von uns, zum Glück. Das wird mal ein Ende haben. Aber er will uns beschenken. Ganz reich. Und zwar schon für, was wir jetzt und heute hier in diesem Leben tun. Unser Leben macht Sinn. Es macht endlich Sinn. Warum? Weil Jesus lebt. Und es ist auch so schön, weil Jesus lebt, haben wir tatsächlich jemand, dem wir zu unserer Seite haben. Immer. Er lebt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Einer der letzten Worte, ich werde sie gleich nochmal sagen. Er lebt. Und zwar nicht irgendwo, sondern er geht mit uns und er spricht mit uns. Ja, er ist bei uns da. Ja, und wir haben eine Zukunft. Wir haben eine Zukunft vor uns, die wir uns einfach nicht mal ausmalen können, nicht vorstellen können. Die ist so herrlich. Ich habe sehr viele gelesen über Menschen, die schon mal tot waren und die zurückgekommen sind. Und alle, die so ins Himmelreich hineingehen durften, die hatten eine einzige Angst, hatten sie tatsächlich. Die hatten dort noch eine Angst. Genau. Hoffentlich muss ich nicht zurück. Das war die einzige Angst, die sie hatten. Ich will nicht zurück. Bitte Herr, nicht zurück. Weil es dort, ich weiß nicht, was sie alles schon erlebt haben, noch gar nicht die ganze Herrlichkeit Gottes, natürlich nicht, aber weil Gott ihnen gar nicht so viel zeigen kann, weil sonst, ich habe mal einen gelesen, danach muss man erst wieder zurecht sich finden in dieser Welt, in diesem Kampf, in diesem Körper, in diesem Zerfall, den wir alle erleben müssen. Warum? Weil es dort so eine Herrlichkeit ist, die unbeschreiblich ist. Ich will es nur sagen, das hat uns Jesus erworben. Das hat uns Jesus geschenkt. Und dafür rentiert es sich, ihm erstens treu zu bleiben und zweitens diese Botschaft weiterzubringen. In Matthäus 28 sagt Jesus etwas, als er gen Himmel auffuhr. Es ist eigentlich das, was er da uns als seine Nachfolger zurücklassen möchte. Als der Auferstandene gen Himmel fährt, sagt er uns jetzt eins. Ich gehe zum Himmel, ich setze mich zu Rechten des Vaters, ich werde euch vertreten. Wenn der Feind kommt, ihr müsst wissen, ich gehe mit meinem Blut, ihr seid unter einem neuen Bund. Wir haben Rechte, wir haben aber auch Pflichten. Und diese sagt uns hier Jesus. Und Jesus trat zu seinen Jüngern und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Unser Auftrag. Geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Halleluja. Gott ist gut.